Ja, ich denke, ich fange einfach mal von vorne an, einmal mehr. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die erste, mit der wir anfangen, ist halt die Körperachtsamkeit. Kaya Musati. Conditions, also Deutsch. Körperbetrachtung. Kommt, denke ich, aus gutem Grund als erstes in der Satipatthana Sutta, der Lehre über die Grundlagen der Achtsamkeit. Und ja, ist, was wir schon ein bisschen darüber gesprochen haben. Der Buddha beginnt also den Abschnitt über die Körperachtsamkeit mit diesen vier Übungsschritten zur Anapanasati, Achtsamkeit auf den Atem. Es gibt natürlich noch die Anapanasati Sutta, die Lehrrede zur Atemachtsamkeit, aber im Grunde so ziemlich alles. Naja, sind hier und da sind mal so ein paar Hinweise, aber was der Buddha eigentlich als technische Anleitung gibt zur Atemachtsamkeit, ist das Wesentliche, ist in diesen vier Übungsschritten enthalten. Wenn wir nach die Satipatthana Sutta ankommen. Da steht also nicht drin, wie manchmal wir das vielleicht glauben oder aufgeschnappt haben, dass wir unsere Nasenspitze beobachten sollen und schauen, in welchem Nasenloch der Atem hereinkommt und aus welchem Nasenloch wieder rauskommt. Oder wie die Temperatur der Luft sich verändert beim Ein- und Ausatmen. Das kann man alles beobachten, das kann alles sehr interessant sein. Der Buddha ist aber viel allgemeiner. Er sagt nur, wenn wir lang einatmen oder lang ausatmen, dann sollen wir uns bewusst sein, dass wir lang einatmen oder lang ausatmen. Und wenn wir kurz einatmen oder ausatmen, dann sollen wir uns bewusst sein, dass wir kurz einatmen und ausatmen. Das sind die ersten beiden Schritte schon. Mehr sagt er nicht dazu. Und dann, Schritte 3 und 4, geht es um die erste, den dritten Schritt, also den ganzen Körper in der Atmung wahrzunehmen und dann in dem vierten Schritt den Körper oder die Körperformation zu beruhigen. Also das ist jedenfalls meine grobe Übersetzung in der ersten Annäherung. Der Atem, ja, da sind wir also erstmal frei, halt zu schauen, woher wissen wir, dass wir atmen. Wie findet der Atem im Körper statt? Da gibt es ein sehr weites Gebiet, wo wir uns beschäftigen können, denke ich. Also wir atmen ja nicht nur mit der Nase, die hat da meist natürlich was mit zu tun, aber da ist ja irgendwo auch der Rest des Körpers mit drin involviert, mit dem Atem. Ne? Wir können also zum Beispiel natürlich Atem bei einer Ein- und Ausatmung an der Nasenspitze oder in der Nase beobachten, das ist eine Möglichkeit. Es ist aber interessant zu sehen, und das macht den Atem als Meditationsobjekt eben auch so interessant, was da alles noch mehr passiert und was wir mehr damit alles anstellen können oder untersuchen können mit dem Atem. Wenn ich über Atemachtsamkeit als eine Form der Körperachtsamkeit spreche, schlage ich meistens erstmal vor, uns einfach zu fragen, wenn wir anfangen zu meditieren, woher weiß ich jetzt, dass ich atme, dass mein Körper atmet. Können Sie jetzt gerade mal fragen, ich meine, der atmet ja. Woher wisst ihr, dass er atmet jetzt im Moment, wenn ihr euch die Frage stellt? Okay, ich habe mir jetzt die Frage gestellt und dann haben wir mal geschaut, was passiert. Das Erste, was ich gemerkt habe, ist, wie die Luft in den Nasenlöchern hereinkommt. Mehr an dem linken als an dem rechten. Aber ich weiß nicht, was ich vorher gesagt habe. Aber es muss ja nicht so sein. Warum ich das erwähne, ist, dass ich normalerweise anfange damit, also diese Frage zu stellen, um nicht halt dem, was tatsächlich in der passiert in meiner Erfahrung, in der Aktualität meiner Erfahrung, in diesem Fall der Atmung, eine Idee überstülpe, die ich schon habe. Ne? Aha, ich mache jetzt Anapanasati, ich mache jetzt also meine Technik. Ich gehöre zu der Schule, die sagt, also Nasenlöcher, das ist, wo die Musik spielt, also gehe ich zu den Nasenlöchern, oder ich gehe zur anderen Schule, die sagt, also Bauchdecke heben, senken, ne? Ist viel besser. Die Nasenlöcher-Leute, die können das nicht machen. Ich mache die Bauchdecke. Ne? Beides ist nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch, es ist beides möglich, aber es ist beides erstmal eine Idee, ein Programm, was wir schon haben, was wir unserer eigentlichen Erfahrung, dem was wirklich passiert, überstülpen. Wir kommen also schon mit einer Idee und schauen dann, was passiert. Während der andere Ansatz halt mehr ist, sich dem zu öffnen, was jetzt gerade geschieht für uns. Und vielleicht uns dem zu öffnen, was vielleicht im Moment für uns das ist, wo wir uns am meisten hingezogen fühlen, wo wir uns eingeladen fühlen. Sagen wir, oder wo wir den Atem gerade jetzt vielleicht am besten empfinden. Warum? Weil zum Beispiel in meiner Erfahrung jedenfalls, und es ist wichtig, immer zu wissen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind von unseren Veranlagungen, von unseren Fähigkeiten, von unseren Präferenzen, von unserer ganzen Konditionierung. Die Empfindung des Atems an den Nasenlöchern ist ein sehr feines, sehr subtiles Meditationsobjekt. Eignet sich daher besonders gut, wenn wir mehr Sammlung entwickeln wollen, wenn unsere Aufmerksamkeit schon sehr subtil ist, verfeinert ist, also wir schon in einem Gleichgewicht sind von innerer Ruhe und Wachheit, dann können wir das möglicherweise eben sehr, sehr gut empfinden und empfinden das vielleicht auch als sehr angenehm. Und so kann sich das in der Atemachtsamkeit auch sehr schön sozusagen gegenseitig unterstützen. Wir kommen schon mit einer gewissen Art der Sammlung und Subtilität an das Objekt hinein. Das Objekt selbst, die Atemempfindung, vor allem gerade eine verfeinerte Empfindung an den Nasenlöchern, ist dann auch noch sehr subtil, hilft uns also, unsere Aufmerksamkeit noch subtiler zu machen. Und wenn unsere Aufmerksamkeit noch subtiler wird, dann wird der Geist auch ruhiger, wird der Atem meistens auch noch subtiler. Da müssen wir also noch genauer aufpassen, um dann überhaupt den Atem vielleicht auch noch zu spüren. Und so kann halt das, je subtiler unsere Aufmerksamkeit wird, je subtiler wird das Objekt, je subtiler das Objekt wird, wenn wir denn hinterherkommen noch, je subtiler wird dann auch unser Geist und unsere Aufmerksamkeit. Das kann also sehr schön dann in die Sammlung und auch Vertiefung der Sammlung hineinführen. Und exquisit dann als Meditationsobjekt. Und wenn ihr da besondere Fähigkeit auch zu habt und überhaupt auch einen sehr ausgeglichenen, wachsamen und Geist mit innerer Ruhe, dann wollt ihr vielleicht auch gar nichts anderes machen. Also ich kenne sicherlich Leute, von Leuten gehört, die brauchen sich also da hinsetzen, atmen, 1, 2, 3, alles klar, wir sind auf der Schiene. Gibt es gar überhaupt keine Ablenkung mehr. Bei vielen Leuten ist das aber eben nicht der Fall. Normalerweise ist unsere Energie, unser Geist nicht im Gleichgewicht, wenn wir anfangen zu meditieren. Und das ist eine Art und Weise, mit der wir an die Meditation herangehen können und nach der wir sie beurteilen können, die Qualität unserer Energie. Sprechen wir vom inneren Klima, das natürlich kann viele Facetten haben. Wenn wir es vereinfachen, können wir sehen, unsere Energie, ist sie im Gleichgewicht oder wenn nicht, in welche Richtung ist sie aus dem Gleichgewicht? Das ist mal eine gute Frage, mit der wir in die Meditation hineingehen können. Entweder haben wir zu wenig Energie, sind wir müde, dumpf, vielleicht abgespannt, nicht sehr aufmerksam. Wenn wir mit einem Geist, einem Bewusstsein an die Meditation herangehen, wo nicht genug Energie da ist, wo wir sehr müde, sehr dumpf sind, vielleicht von der Arbeit nach Hause kommen, sehr abgespannt, machen aber unsere Pflicht, setzen uns hin, haben vielleicht auch gar nicht richtig Lust und versuchen dann, den Atem an unseren Nasenlöchern zu beobachten. Okay, kommt drauf an, was ihr jetzt für Fähigkeiten habt. Aber für viele von uns wird es wahrscheinlich so sein, dass unsere Aufmerksamkeit nicht gar nicht erst dort landet oder den Atem wieder verfehlt oder abrutscht. Oder wir haben so ein Atem, zwei und dann ups, verschwinden wir irgendwo in einer Wolke oder im Nebel. Ne? Zu wenig Energie. Oder zu viel Energie. Beziehungsweise viel Energie, aber die Energie ist nicht fokussiert, ist nicht gesammelt, sondern ist all over the place, wie die Engländer sagen, halt zu viel Energie im Kopf, zu viel Beschäftigung, genauso wieder. Ne? Also unsere Aufmerksamkeit setzt sich einfach nicht mit dem Atem, es ist viel zu langweilig. Oder beziehungsweise es ist halt so viel, ja, so viel Bewegung im Geist, dass wir können uns gar nicht darauf die nötige Ruhe dafür, die Stabilität, sondern wiederum der Geist rutscht immer wieder ab sozusagen oder beschäftigt sich halt mit den anderen Sachen, die uns halt beschäftigen. Wie, was weiß ich, die Streit, die wir hatten bei der Arbeit oder sonst was, was uns gerade beschäftigt. Wenn das der Fall ist, und deshalb ist es gut, halt überhaupt eine Fragestellung zu haben, mit der man in die Meditation reingeht, dann ist es natürlich gut, nicht einfach stur irgendeine Technik, was immer das für eine Technik ist, die wir vielleicht gelernt haben, zum Beispiel Atemachtsamkeit und an der Nasenspitze, einfach stur weiter zu verfolgen und uns dann wundern, wenn das, warum das nicht funktioniert, ob ich vielleicht nicht, einfach nicht gut genug bin für die Meditation oder ob ich das vielleicht irgendwann hin und wieder schaffe ich das mal oder vielleicht in 20 Jahren entwickle ich die Möglichkeit oder so. Wenn es nicht funktioniert, ist es gut, natürlich Möglichkeiten zu haben. Und normalerweise, wenn wir sehen, dass wir unsere Energie nicht im Gleichgewicht ist, zu wenig oder zu viel Energie, dann können wir halt natürlich erstmal anfangen, wenn wir mit etwas Groberem, ein groberes Werkzeug zur Hand nehmen. Also wie bei jeder Arbeit. Ne? Wenn wir irgendwie was schreinern oder so, wir müssen erstmal eine Grobarbeit machen, dann fangen wir nicht mit dem feinsten Meißel an. Also, vielleicht müssen wir erstmal die Säge zur Hand nehmen und mit dem Hammer und Nagel arbeiten, bevor wir an die Feinarbeit kommen. Mhm. Mhm. Und ja, und den zum Teil, also diese, manchmal so dieser Verhaftung an einem bestimmten Programm, mit dem wir schon hineingehen, halt entgegenzuwirken, für mich erstmal die Frage, okay, wenn ich denn überhaupt Atemachtsamkeit praktizieren will, wenn ich zu dem Schlussfolgerung komme, dass das jetzt vielleicht angemessen wäre, frage ich mich, woher weiß ich jetzt, dass ich im Moment atme? Und es kann ja manchmal sein, dass wenn also mein Geist immer schon so dafür präpariert ist, dass er sich auch direkt an einen sehr verfeinten Objekt halt sich dann setzt und ich damit weitermachen kann. Aber auch dann, wenn das nach einer Weile nicht mehr funktioniert und gerade wenn wir etwas sehr Eingeschränktes, wie zum Beispiel die Nasenspitze, uns wählen, kann das natürlich passieren, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht die richtige Energie, die richtige Haltung hineinbringen, ja, dass wir uns dann immer mehr darauf sammeln und irgendwann, wird der Rest des Körpers wird irgendwie immer verschwommener. Am Ende ist dann nur immer so eine Nasenspitze, die irgendwo im Raum ein- und ausatmet. Und dann am Ende ist die auch noch weg. Und dann ist Frieden, aber passiert nicht mehr viel. Ne? Ist nicht genug Licht aus. Also wir können uns manchmal, gerade mit so einem beruhigenden Objekt, auch aus dem Gleichgewicht bringen in unserer Energie. Wir fangen vielleicht an mit Interesse, Enthusiasmus. Da ist also Wachsamkeit. Und dann gehen wir aber nur in die Entspannung rein und mehr in die Entspannung, weniger Wachsamkeit. Und irgendwann ist das so eine Art Sammlung, wie die ich meistens diese Decke über den Papageienkäfig-Sammlung nenne. Licht ist aus, Papagei denkt, es ist Nacht und hört auf zu plappern. Aber dann schläft er. Ne? Und irgendwann kommt dann die Glocke und dann tauchen wir wieder auf. Und dann, wo waren wir denn gewesen? Wir erinnern vielleicht, dass wir am Anfang irgendwo noch mit der Nase waren. Aber dann am Ende war gar nicht mehr viel. Wenn wir das merken, wie gesagt, können wir, und dafür ist der Atem natürlich auch ein sehr schönes Objekt oder schönes Instrument, dann können wir ein bisschen mehr uns mit dem Atem halt engagieren. Eine der schönen Sachen an Atem ist eben, dass der Körper ganz von alleine atmet. Wir müssen es nicht machen. Anapanasati ist keine Atemübung. Was der Buddha sagt halt auch, er sagt nicht, atme kurz, atme lang und schau, was passiert. Das kann man machen, natürlich. Aber die Instruktion vom Buddha ist einfach ganz einfach, weiß, ne, dass wenn du kurz ein- und ausatmest, dass du kurz ein- und atmest. Wenn du lang ein- und ausatmest, dass du lang atmest. Es geht also nur darum, scheinbar jedenfalls so. Ich meine, wir haben nur so ein kleines Gerüst, natürlich so eine Zusammenfassung von Anweisungen. Aber es scheint darauf auszugehen, halt einfach nur den Atem zu beobachten, eben einfach so, wie er ist. Wie ich erinnere an einen Freund, mit dem ich zusammen gelehrt habe, mal jemand fragt, ja, was ist der richtige Atem? Wie soll ich richtig atmen für Anapanasati? Genau so, wie wir jetzt atmen, das ist der richtige Atem, das ist immer der richtige Atem. Also wirklich diese Aufmerksamkeit praktizieren. Die Idee dahinter ist natürlich, dass all unsere Energie in die Beobachtung hineingeht. Wenn wir damit beschäftigt sind, den Atem zu manipulieren, sind wir natürlich zum Teil damit involviert, irgendwie an unseren Sachen was rumzubasteln. Das kann natürlich sehr nützlich sein. Aber wenn es um die Entwicklung von Einsicht geht, tiefere Einsicht in die Natur unserer Erfahrung, dann ist natürlich das Profitabelste, wenn wir alle unsere Energie nur in die Beobachtung rein investieren. Wir sind also mit dem natürlichen Prozess des Atems des Körpers um die Natur des Körpers besser, in beide Richtungen, sowohl für die Einsicht als auch für die Sammlung. Ne? Weil wenn wir das manipulieren, ist natürlich immer noch eine gewisse Art von Spannung drin, von dem Machen. Ne? Wenn unser Geist und Herz sich wirklich in die Ruhe gehen soll, dann je weniger wir uns einmischen, je mehr Möglichkeit haben wir, uns wirklich zu ruhigen und zu entspannen. Aber auch für die Einsicht. Natürlich, je mehr wir in der Beobachtung sind, je genauer können wir beobachten, was eigentlich die Natur unserer Erfahrung ist, so wie sie eh stattfindet. Ohne dass wir da groß dran versuchen, was zu ändern. So, im Prinzip. Aber das ist halt wieder sozusagen mit dem feinsten Meißel zu arbeiten. Wenn wir noch erstmal grundlegende Arbeit machen müssen, also überhaupt erstmal unsere Energie ins Gleichgewicht bringen, dann können wir natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, wo es für uns nützlich ist, halt die Qualität des Atems nutzen, die eben gerade darin liegt, dass wir uns bewusst einmischen können. Der Atem funktioniert ganz von alleine, der Körper kann von alleine atmen. Und wenn wir in die verfeinerten Ebenen der Meditation reingehen, dann lassen wir den Körper auch ganz alleine atmen. Aber wenn das nicht so gut klappt, wenn wir gar nicht wirklich beobachten können, weil wir dabei sind, fast einzuschlafen oder in, was weiß ich, unseren Geschichten verfangen sind, dann können wir den Atem natürlich auch ein bisschen aktiver benutzen, um uns zu helfen, unserer Aufmerksamkeit zu helfen, überhaupt erstmal in den Körper hineinzukommen. Und das geht im Prinzip ganz einfach. Von Ajahn Chah gibt es diese Technik, wenn man das Technik nennen will, aber das ist Ajahn Chahs Notbremse, wenn also wir sehr schläfrig sind und überhaupt nicht, dass er überhaupt nicht funktionieren will und Atemmeditation ist eure Wahl, hört einfach auf zu atmen. Notbremse. Stop breathing. Weil wenn unser Geist, also das weckt uns wirklich auf, wenn wir aufhören zu atmen. Wenn unser Geist alles mögliche andere interessiert, außer der Atem, wenn ihr einfach mal aufhört zu atmen, wird der Atem plötzlich sehr interessant. Wir wollen Luft haben. Und man wartet natürlich nicht so lange, bis ihr wirklich nach Luft schnappt und japst. Aber wenn wir einfach eine Weile warten, bis sich ein gewisser Druck aufbaut, dann merken wir plötzlich, wir sind wirklich plötzlich interessiert. Und dann plötzlich sind wir hellwach. Atmen. Ne? Und dann, okay, den Atem mal wieder hereinzulassen. Das funktioniert also tatsächlich. Jedenfalls, je nachdem, wie müde wir vielleicht sind, jedenfalls für eine kurze Weile, wird der Geist wirklich ein bisschen wieder erfrischt. Einmal natürlich gut, weil es ein bisschen Schock für das System. Aber es gibt natürlich nur so einen neuen, nicht nur das Interesse, aber wir sind für eine Weile jedenfalls wieder mit dem, kommt die Aufmerksamkeit wieder mit dem Atem zusammen. Aber man muss es gar nicht immer so extrem machen. Für mich so als eine der Techniken, sagen wir mal, für die Atemmeditation, funktioniert das einfach schon, wenn ich merke, dass ich bin nicht so im Gleichgewicht, das ist nicht so wie der innere Motor kann auf Brumm zufrieden vor sich hin und ich bin also bequem und wachsam und spannend mit dem Atem, sondern es geht immer entweder woanders hin oder verschwindet so ein bisschen im Diffusen. Sich einfach ein bisschen bewusst atme, mich also einmische, nicht einfach nur den natürlichen Atem passiv verfolge, sondern bewusst atme. es ist wesentlich einfacher, mit einer Aktivität, bei einer Aktivität dabei zu bleiben, als einfach nur passiv, vor allen Dingen eine sehr beruhigende und sanfte Empfindung immer zu verfolgen. Das kennen wir, glaube ich, alle aus unserer Erfahrung, oder? Es funktioniert, unser Geist wirklich schon verfeinert ist, aber wenn nicht, ist das schwer. Wenn ich aber bewusst atme, dann ist es erstmal einfach von der Mechanik her einfacher dabei zu bleiben, eben weil es ein bisschen grober ist als Erfahrung, ein bisschen deutlicher. Aber ich kann damit natürlich auch sehr schön die innere Energie regulieren. Atem ist Energie für den Körper. Und über Energie für den Körper ist es natürlich auch Energie für den Geist. Mehr Energie im Körper heißt auch mehr Energie im Geist, sind wir auch wacher. Also die Technik ist halt einfach, einmal ein bisschen gründlicher, etwas tiefer zu atmen. Nicht heftig zu atmen, durchaus sanft, aber einfach anstatt nur, wo wir vielleicht normalerweise, vor allen Dingen, wenn wir in der Stille sind, so kann der Atem ja sehr subtil und sehr kurz werden, sondern einfach weiter tiefer einzuatmen, also wirklich den Lungen zu erlauben, sich zu füllen mit Luft, und das heißt Sauerstoff, und das heißt Energie. Und das Wichtige, egal was für eine Technik wir benutzen, also auch bei der Technik, ist halt nicht nur, dass wir einfach etwas tendenziell mechanisch tun, also unsere Technik anwenden, sondern dass wir aufmerksam sind, darum geht es ja bei der Achtsamkeit, dass wir also genau hineinlauschen, hineinfühlen, was da passiert, wenn ich tief einatme. Also ich atme nicht einfach tief ein, sondern ich schenke dem meine Aufmerksamkeit, was das denn mit mir macht, wenn ich tief einatme. Wo fühle ich das in der Atmung, wenn ich tief einatme? Also es kann bei euch anders sein als bei mir. Ich merke vielleicht zuerst, hebt sich ein bisschen die Bauchdecke. Dann atme ich aber nicht nur in den Bauch hinein, sondern vielleicht stoppe ich sogar das im Zwerchfell im Bauch, bevor sich das ganz so aufbläht da unten, ne? Sondern lasse dann stattdessen den Brustkorb sich auch weiten. Ich fühle also die Bewegung in den Rippen. Und wenn wir dann dort hineinfühlen, merken wir, was das mit uns tut. Hebt sich nur der Brustkorb, oder jedenfalls, wenn es bei euch ist, so wie bei mir, merken wir das auch, dass seitwärts sich der Brustkorb weitet. Wir können das sogar die Atmung im Rücken spüren. Wir merken, wie der Rücken größer wird, wie die Schultern sich bewegen. Wo hört das auf? Bis wohin im Körper können wir die Bewegung oder die Energie des Atems verfolgen? Fühlen wir dabei, wenn wir die Lungen sich füllen lassen, wie das wäre bei mir jedenfalls die Idee, ist, dass das energetisierend ist, die Einatmung. Ja. Atme ich also bewusst, langsam, aber tiefer ein, fühle die Energie. Es hilft auch sehr gut mit der Körperhaltung. Das Beispiel habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon benutzt. Ne? Der Mickey Mouse Luftballon, wenn wir zum Jahrmarkt gehen und kaufen uns einen Mickey Mouse Luftballon und da ist nicht genug Luft drin, dann ist er so ein bisschen verschrumpelt und die Ohren hängen runter. So. Und manchmal ist das so in unserer Meditation. Wir sitzen manchmal so wie ein Mickey-Maus-Luftballon, wenn wir nicht genug Energie haben oder so. Und wenn wir jetzt da Luft reinlassen in diesen Mickey-Maus-Luftballon, dann bläht er sich auf, so wie unsere Lungen, wie unser Oberkörper, die Öhrchen kommen hoch. Ja. Und so ist es auch mit unserer Körperhaltung. Ja. Es ist für mich eine sehr natürliche, organische Art und Weise, die aufrechte Körperhaltung zu unterstützen. Anstatt dass ich versuche, mit meinem Willen also aufrecht zu sitzen, was sehr schmerzhaft werden kann, vor allem wenn wir mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Nur etwas in mir will zusammensacken, aber der Wille ist da und hat wie so einen Besenstiel irgendwie im Rücken drin und endlich irgendwie oben und dann irgendwann gibt es wieder einen Hexenschuss, wie ich letztens Frage hatte. Sondern einfach mit der Atmung ist das etwas ganz Natürliches. Wir merken, es geht auch nicht nur aufrecht, sondern einfach, wir wachsen. Wir wachsen, wir nehmen Raum ein. Und das ist energetisierend. Und es ist einfach ganz, das ist sehr physisch, einfach schon im Ausdruck der Körperhaltung etwas, wo unsere Energie ins Gleichgewicht kommt, wo die Wachsamkeit hineinkommt, das Aufwachen. Ne? Es ist, man kann gar nicht wirklich, jedenfalls ich kann das nicht, vielleicht gar nicht von euch, aber wenn ich wirklich tief atme und aufrecht und Raum einnehmen, ist es sehr schwer, wirklich im trüben Geisteszustand zu versinken oder einzuschlafen. Es hilft mir, das ist eine der besten Mittel, um so Schläfrigkeit entgegenzuwirken. Einfach diese aufrechte Körperhaltung, die von der tiefen Atmung unterstützt ist. Es lohnt sich dann am Ende der Einatmung ein bisschen innezuhalten, wenn wir das können, wenn das uns das nicht verspannt, also eine Atempause einzulegen und es einfach zu fühlen von heute. Wenn wir völlig eingeatmet haben, die aufrechte Haltung fühlen, die Energie vielleicht fühlen, auch im ganzen Körper vielleicht fühlen, bis wohin wir diese Energie des Atems spüren. Vielleicht spüren wir das ja so in unseren Händen, unseren Beinen, bis wohin sich das ausdehnt. Und dann, wenn es sich richtig anfühlt, lassen wir die Luft wieder raus. Und wir schauen, wie viel Atem wir haben. Wir wollen uns dabei natürlich nicht verkrampfen, aber Möglichkeit vielleicht auch komplett ausatmen. Und vielleicht haben wir sogar noch genug Raum für eine Atempause am Ende der Ausatmung. Und dann, wenn sich ein leichter Druck aufbaut, atmen wir wieder ein. Es ist ein Vorschlag, als eine Technik, wie wir mit dem Atem arbeiten können. Es hat eine bestimmte Anwendung. Es geht darum, unsere Energie ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist natürlich, bis zu einem gewissen Grad ist das sind nicht sehr verfeinert, das ist etwas grober, weil wir sind damit beschäftigt, etwas zu tun. Aber daher natürlich auf ganz natürliche Art und Weise, wenn wir merken, dass unsere Energie wieder mehr ins Gleichgewicht gekommen ist, wir wirklich unseren Körper fühlen und damit so auch ein bisschen funktional bequem sind, denke ich, kommt ganz natürlich der Impuls, dass wir loslassen, uns nicht mehr einmischen, weil das zu grob anfühlt. Und wir in eine passivere Haltung wieder hineinkommen und den Körper einfach wieder atmen lassen, so wie er das möchte. Aber wir werden jedenfalls für eine Weile dann merken, dass es dann jetzt einfach ist, dabei zu bleiben. Ja, weil wir uns ein bisschen Energie zugeführt haben und wir wacher sind. Ja, und wir uns geholfen haben, wieder mehr in den Körper wirklich reinzukommen. Und so kann man in einer Sitzmeditation, in einer 40 Minuten, eine Stunde oder einem Retreat von 5 oder 10 Tagen, zwischen den Momenten natürlich auch immer wieder wechseln. Wenn immer wir merken, dass wir wieder, das Gleichgewicht verlieren, wir sind wieder irgendwo, sind wir in einer Wolke verschwunden, dann ist es eben nicht wie der klassische, sagen wir, der erste Ratschlag immer, okay, wenn ihr gemerkt habt, euer Geist ist wieder davon gewandert, bringt ihn wieder zurück, mit Geduld, zurück zum Atem. Habt ihr auch alle schon praktiziert, ne? Genauso wie ich. Und wir können das manchmal natürlich für ein ganzes Retreat, wenn wir uns nichts Besseres einfällt, immer wieder machen. Ah ja, der Geist ist wieder weg, bring ihn zurück. Und bups, ist er schon wieder. Zwei Abendzüge ist er schon wieder weg, bring ihn wieder zurück. Ja, Gott, ja, es ist ja schön, wenn wir ihn immer wieder zurückbringen, aber er will einfach nicht da bleiben. Dann, gut, wir können natürlich hoffen, dass endlich irgendwann er mal dabei bleibt, für ein bisschen länger jedenfalls, und manchmal passiert das ja auch. Und dann fragen wir uns, wie haben wir das jetzt geschafft? Oder es passiert das Umgedrehte. Wir werden so ermüdet vom ständigen immer wieder den Arm so, dass wir irgendwann ganz aufgeben und dann mal für ein, zwei Sitzungen durchschlafen. Aber wie wäre es, wenn wir stattdessen einfach ein bisschen mehr tun? Ne? Wir denken, okay, wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, das heißt, okay, ich bringe meinen Arm zurück, aber so ist es gleich wieder weg und zurück und wieder weg. Gut, dann heißt es vielleicht, ist es nicht genug, einfach die Aufmerksamkeit zum Atem zurückzubringen, sondern es könnte sein, dass ich ganz was anderes mache. Aber wenn ich beim Atem bleiben will, dann bringe ich ihn zurück und dann mache ich etwas mehr mit dem Atem, um ihn auch dann mehr mit dem Atem zu engagieren. So wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel eine aktive Art und Weise, sich mit dem Atem zu engagieren. Und wenn wir dann merken, gut, jetzt habe ich, auf Englisch benutze ich immer das Wort Traction, also auf Deutsch sagen, es ist mehr Haftung sozusagen, die richtige Art der Anhaftung, die Anhaftung der Achtsamkeit an den Atem, ja, dann kann ich wieder loslassen. Und schau, und kann das genießen. Und vielleicht geht das von daher so ganz nach Textbuch dann in die Vertiefung hinein oder so, ne? In die Einsichten. Oder ich merke nach ein paar Minuten wieder, ups, bin wieder irgendwie woanders. Gut. Dann schalte ich wieder um auf das Programm aktiv atmen. Also es ist schon richtig, auch nach meiner Ansicht, also Anapanasati ist keine Atemübung, aber so ein bisschen, finde ich, ist es ganz praktisch, dürfen wir schummeln. Auch ein bisschen Atemübung machen. Aber es eben auch mit einer ganz bestimmten Absicht, eben um unser Werkzeug zu schärfen erstmal, kann man sagen, und zu verfeinern, damit unser Meißel, um beim Meißel zu bleiben, auch scharf genug ist, angespitzt genug ist, um die verfeinerten Arbeiten zu machen, die wir dann anstellen müssen. Das ist, was ich meistens, wenn ich mit Atem, Achtsamkeit arbeite, wie ich das praktiziere. Ich will nicht unerwähnt lassen, natürlich, was die meisten von euch natürlich kennen, die klassischen Mittel, was wir auch benutzen können, Mantra oder Atem zählen. Also das kann durchaus auch sehr nützlich sein. Es ist gut, verschiedene Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten zu haben. Wir haben mit unserem Geist, unserem Herzen, was immer viele bevorzugt und Konzept dafür, nicht immer das gleiche Essen vorsetzen. Das wird dann irgendwann langweilig. Und dann funktioniert das auch nicht mehr so gut. Das ist Routine. Also es ist gut, immer wieder mal ein bisschen das Programm zu wechseln und auch ein bisschen aufzufrischen. Also Mantra in unserer Tradition ist halt ein ganz einfaches, einfach nur ein zweisilbiges Wort. In der Thai Wahltradition halt traditionell wird halt Buddha benutzt, ne? Oder Buddha sein, eines Nominatives und ein Akkusativ. Oder was anderes, was für euch sinnvoll ist oder was euch inspiriert. Buddha ist, wenn es uns was sagt, ist natürlich schön, weil das heißt eigentlich erwachen oder wach sein. Ne? Darum geht es ja. Ne? Das ist das, was wir kultivieren wollen, ne? Das Erkennen. Oder selbst wenn wir nicht in dieser Energie drin sind, merken wir hin und wieder mal, was wir da rezitieren, was das eigentlich ist. Kannst dann uns daran erinnern, was wir eigentlich praktizieren. Aber das andere ist halt eben, das ist auch einfach ist ein zweisilbiges Wort, das funktioniert dann natürlich sehr schön, Bud und an der Einatmung und Do und der Ausatmung. Das hilft für mich, während also das bewusstere und längere Atem vor allen Dingen für mich sehr gut funktioniert, wenn der Geist ein bisschen trübe ist. Sachen wie Zählen oder Buddha, das muss nicht für euch genauso sein, aber es funktioniert vielleicht vor allen Dingen, wenn der Geist ein bisschen überaktiv ist, um ein bisschen Struktur reinzulenken und die geistigen Aktivitäten ein bisschen zu vereinfachen oder auch das viele Denken ein bisschen abzublocken, weil es ist zwar durchaus möglich, aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger, sowohl den Atem zu zählen und den Urlaub für nächstes Jahr zu planen oder in unserem Geist einen Streit in unseren Zimmernachbarn zu führen. Interessanterweise ist es durchaus möglich. Das Zählen ist schon schwer, aber Buddha, also das kann natürlich auch, wenn es mechanisch wird, dann können wir uns auch natürlich dabei ertappen, dass wir irgendwo im Hintergrund Buddha, Buddha, Buddha und im Vordergrund ist ein ganz anderes Programm am Laufen. Deshalb ist es gut, immer mal wieder das Programm eben auch zu wechseln oder das Wechsel zu wechseln. Zahlen funktionieren natürlich, sind für viele Leute nicht so inspirierend, können von daher vielleicht abschreckend sein für manche von uns, kann aber auch sehr nützlich sein, einfach weil es ein bisschen mehr Engagement benötigt, als einfach nur ein zweisilbiges Wort. Oft der Ratschlag ist, oder das Standardsystem ist, dass wir, sagen wir, von 1 bis 10 aufwärts zählen und dann wieder von 10 bis 1 rückwärts. Jeweils zum Beispiel bei jeder Ausatmung. Nach jeder Ausatmung zählen wir einen Zähler dazu. Wir können es aber natürlich nach Belieben kombinieren, einfacher machen oder komplizierter machen, je nachdem, wie das für uns am besten funktioniert. Vorwärts und rückwärts, natürlich, weil es noch ein extra Element mit einbaut, wo wir ein kleines bisschen mehr auf der Hut sein müssen oder ein bisschen angeschärfter, sozusagen angespitzter im Geist. Wir müssen natürlich nicht nur wissen, ja, um zu wissen, was die nächste Zahl ist, müssen wir wissen, ob wir gerade dabei sind, aufwärts zu zählen oder rückwärts zu zählen. Und die Idee dabei ist halt, dass wenn wir uns dabei verzählen oder nicht mehr wissen, wo wir sind, oder plötzlich merken, dass wir 15, 16, 17 zählen, ja, dass wir dann einfach wieder bei 1 anfangen. Und selbst wenn wir nie über 3 hinauskommen, ist das trotzdem schon hilfreich. Wenigstens gibt uns das ein klareres Bild davon, was wirklich passiert. Nicht, dass wir nur alle 20 Minuten plötzlich merken, ja, ich glaube, ich war eine Weile wieder irgendwie abgelenkt von irgendwas, sondern wenn wir das mit den Zählen untermauern, merken wir das, sehen wir das, haben wir ein ziemlich klares Bild, wie abgelenkt das eigentlich ist. Aber es kann manchmal auch wirklich, wenn es funktioniert, also für eine Weile ein bisschen mehr Ordnung und Struktur in das innere Geschehen, wenn was da vorgeht. Und manchmal kombiniere ich sogar die beiden. Wenn eins von den beiden nicht reicht, dann benutze ich Buddha und nach jedem Do zähle ich einen drauf. Ja, Man muss dann ein bisschen mehr. Es ist so ein bisschen wie bei der Gehmeditation, ne? Wo man sowohl die praktizieren kann, dass man sowohl mit den Füßen die Schritte zählt, während man auch mit dem Atem ist. Ne? So ein bisschen schon vereinfachen, aber ein bisschen komplizierter macht, also den Geist ein bisschen mehr zu arbeiten geht, kann das einem am Anfang helfen. Und ein bisschen mehr, also diese Traction, die Haftung halt zu bekommen. Ja, und wenn es erstmal funktioniert, verfeinert sich das System ganz von alleine. Bis wir dann am Ende vielleicht tatsächlich mit der subtilen Empfindung einfach der Luft auf der Oberfläche sind und merken, wie heiß es wärmer ist an der Ausatmung, kühler an der Einatmung, aber dann müssen wir uns dann nicht mehr irgendwie krampfhaft anhängen, versuchen dabei zu bleiben, sondern es funktioniert ganz von alleine einfach, weil unser Werkzeug halt dafür angespitzt ist, geschärft ist, ist der richtige Moment dafür. Der vierte Schritt ist, den Körper oder die Körperformation zu beruhigen. Also manche interpretieren, dass das mit der Atem gemeint ist, manche den Körper. Letztendlich ist es das Gleiche, wenn der Atem sich beruhigt, beruhigt sich natürlich auch der Körper. Es geht also in die Sammlung. Dabei geht es eigentlich ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, um Sammlung zu erzeugen. Also erstmal überhaupt Kontakt aufzunehmen mit unserem Körper. Und wenn wir mit unserem Körper in Kontakt sind, dann sind wir präsent, dann sind wir in Kontakt mit dem, was wirklich gerade geschieht, den Körper, den wir empfinden, das ist also wirklich, was gerade geschieht. Was wir denken, ist natürlich auch, was gerade geschieht. Das Problem ist nur, dass wir das nicht so merken, sondern leicht sozusagen in einer Gedankenblase verschwinden und nicht mehr merken, dass wir im Moment gerade denken, sondern in dem Inhalt unserer Fantasie halt irgendwo verschwunden sind. Weil wenn wir mit dem Körper sind, wirklich den Körper empfinden, dann wissen wir wirklich, aha, wir sind dem, was jetzt aktuell ist. Und dann haben wir eine Möglichkeit, uns natürlich von da auch ganz unserer Erfahrung zu öffnen. Da können wir auch Gedanken mit einschließen. Und Gedanken müssen dann natürlich überhaupt kein Problem sein. Das wird sehr interessant sein. Solange wir uns nicht in diesen Gedanken verlieren. Dafür brauchen wir eine gewisse Art der Sammlung. Also wir versuchen also erstmal Kontakt aufzunehmen mit dem Körper. Um Kontakt mit der Gegenwart aufzunehmen. Dann können wir den Körper dazu benutzen, um uns mehr in dieser Gegenwart zu verankern. Also ganz direkt. Also mit unserer Aufmerksamkeit im Körper zu verankern. Je mehr sie im Körper verankert ist, je mehr sie in der Gegenwart verankert. Und dann ist die Frage, wie viel Anker brauchen wir? Wie viel Sammlung brauchen wir? Das ist immer so eine dieser typischen Theravada-Fragen. Wie viel Sammlung ist nötig, bevor wir Einsicht praktizieren können? Wie viel Samatha brauchen wir, um Vipassana zu praktizieren? Und dann gibt es alle möglichen Schulen und jahrhundertelange Debatten und Streitschriften und so weiter. Eigentlich ist natürlich Samatha, also Sammlung, und Vipassana, also Einsicht, nicht ursprünglich gedacht als zwei unterschiedliche Methoden. Vipassana ist eigentlich, heißt eigentlich Einsicht. Und das ist eigentlich, so wie der Buddha ursprünglich davon gesprochen hat, soll es das Resultat der Praxis sein. Darum, also ich meine, wie gesagt, wir können aus verschiedenen Motiven halt praktizieren, aber dem Buddha ging es um Einsicht, um tiefe Einsicht in die Natur unserer Erfahrung, in die Natur unseres Geistes, damit wir verstehen, dass das eine Ursache hat und dass wir, wenn wir die Ursachen beheben können, auch den Stress beheben können, den unnötigen Stress, von dem der Buddha spricht. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal verstehen, wie das funktioniert. Ohne Verständnis geht das nicht. Also die Lehre des Buddhas ist eine Weisheitslehre. Es geht um das Verstehen. Durch das Verstehen kommt Einsicht. Und durch die Einsicht kann der innere Frieden entstehen. Und um diese Einsicht zu entwickeln, so der Buddha, müssen wir unseren Geist, unser Herz kultivieren. Und dazu gehört die Entwicklung dieser Sammlung. Sammlung unserer Aufmerksamkeit. Das ist sehr hilfreich, weil es ist wie, ist hilfreich in verschiedener Hinsicht, aber es ist wie halt unsere zu schärfen. Weil unsere gewöhnliche Aufmerksamkeit, die des nicht trainierten Herzens, des nicht trainierten Geistes, halt oft zu oberflächlich ist. Wir nicht wirklich tief genug blicken, wir haben nicht genug Watt oder Volt. Oder unser Licht ist nicht gebündelt genug wie ein Laser. Das heißt, es ist ein bisschen trüber auf der Einsicht. Oder? Wir haben auch, gerade als moderne Westler, Menschen, Europäer, haben oft sehr viel gelesen, wir haben sehr viel intellektuelles Verständnis, oder glauben wir jedenfalls daran. Wir haben sehr viele Konzepte in unserem Kopf, über was, wovon der Buddha gesprochen hat, sind oft auch sehr konfus, ne, über die unterschiedlichen Interpretationen. Der eine sagt, das heißt dies, der andere sagt, das heißt das, wer hat recht und so weiter. Wo wir uns schwer betonen, ist das wirklich umzusetzen und zu sehen, was das wirklich in unserer Erfahrung bedeutet. Nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche, sondern wirklich dabei auch tiefer zu gehen. Dafür müssen wir halt oft auch mit Geduld und einer gewissen geistigen Klarheit und Schärfe wirklich dabei bleiben und hinzugucken, wie unsere Erfahrung tatsächlich funktioniert. Was ist das, diese Aktualität unserer Erfahrung? Was ist da wirklich zu untersuchen? Dazu gehören also nicht Samatha und Vipassana, sondern eigentlich nach dem klassischen Theravada oder Pali-Buddhismus und Verständnis ist das einmal Samatha, Sammlung, und Dhammavicaya. Da gibt es auch unterschiedliche Begriffe, also Untersuchung. Wir müssen unsere Wirklichkeit untersuchen. Wenn wir sie nicht untersuchen, dann werden wir auch nicht viel Verständnis entwickeln. Diese Sachen kommen also zusammen. Also gut, erstmal, wir fangen an mit Achtsamkeit. Aha, das ist erstmal Connection. Ne? Wir kontaktieren die Gegenwart unserer Erfahrung über den Körper. Wir sind also anwesend. Wir sind bei der Sache. Wenn wir das nicht haben, das Gegenteil von Achtsamkeit ist Zerstreutheit, dann ist sind wir gar nicht wirklich aufmerksam. Dann merkt man natürlich gar nicht, was passiert. Dann können wir alle möglichen Bücher gelesen haben, aber wir können das nicht wirklich mit unserer Erfahrung in Verbindung bringen. Weil wir gar nicht merken, wie das wirklich in unserer eigenen Erfahrung wirklich relevant ist. Es ist der Unterschied, wie über Ajahn Chah von gesprochen hat, es ist ein großer Unterschied, über Wut oder Ärger in einem Buch zu lesen oder in meinem eigenen Herzen das zu lesen. Wir können theoretisch aber Bücher darüber schreiben, Vorträge darüber halten und gar nicht merken, wie wir selber von dem Virus des Ärgers oder der Wut infiziert sind. Und dann einen wütenden Vortrag darüber halten, wie alle anderen psychologischen Koryphäen, falsche Vorstellungen über die Wut präsentieren. Wir merken gar nicht, dass wir selber in der Wut gefangen sind. Das ist ein konstruiertes Beispiel. Aber passiert natürlich durchaus auf anderer Ebene. Das ist das Erste, also Kontakt. Das Zweite ist aber, wenn wir dann wirklich tiefer gehen wollen in der Einsicht, wo kommt die eigentlich her, der Ärger? Was ist die ganze Mechanik des Ärgers? Was sind die eigentlichen Ursachen? Das kann man ja auf unterschiedlicher Ebene untersuchen, auf der persönlichen, psychologischen Ebene, aber vielleicht auch auf einer tieferen, existenzielleren Ebene zum Beispiel. Ne? Die Struktur der Erfahrung, psychologische Erfahrung, Funktion des Geistes. Und wo ist eigentlich die Möglichkeit, wo hört er auf? Wo können wir in dem Ärger Frieden finden? Um das zu untersuchen, hilft es natürlich nicht, nur einmal kurz Kontakt aufzunehmen. Ah ja, Ärger kenne ich auch. Das habe ich gelesen, stimmt, das kenne ich. Buddha hat recht. Sondern wir müssen dann dabei bleiben. Und dafür brauchen wir einmal die Sammlung. Sammlung heißt also eine Kontinuität der Achtsamkeit und eine Verfeinerung der Achtsamkeit. Dass wir wirklich mit einem Tipp an einem Thema bleiben können, was immer das Thema ist. Thema kann ein Thema der Kontemplation sein, Thema kann auch der Atem sein, dass wir bei dem Objekt bleiben. Das heißt Sammlung. Und dieser Begriff Ekagata, von dem die Pali-Experten gehört haben, ist wieder so ein Begriff, wo viel darüber gestritten wird, der mit Samatha in Verbindung gebracht wird, und Samadhi, kann man unterschiedlich übersetzen. Meiner Ansicht nach ist die sinnvollste Übersetzung, ist das Eka, kommt von Eins, Einheit, und Agata, kann eben nicht nur Spitze heißen, und daher kann Ekaga da auch nicht nur Einspitzigkeit heißen, wie das unglücklicherweise seit den 20er Jahren hat das jemand verbrochen. Das ist laut Übersetzung geworden. Sondern wesentlich öfter kommt Agata in den Pali-Schriften, das sieht das eigentlich vor als Raum. Es kann eine Höhe sein, ein Raum, eine Wohnstadt. Und wenn wir das zusammentun, dann heißt das also, der Geist, unsere Aufmerksamkeit bleibt in einem Raum. Der Raum ist viel räumlicher, da ist viel mehr Platz drin als in einer Spitze. Ja. Daher ist Sammlung für mich eine wesentlich bessere Übersetzung von Samadhi oder Samatha als Konzentration. Ja, ich denke, das Ekagata als Einspitzigkeit hat auch damit zu tun, dass wir es oft als Konzentration verstehen. Und wenn wir Konzentration und Einspitzigkeit zusammentun, aber es ist auch so die Idee Konzentration, wie wir es von der Schule kennen oder Universität oder so, ne? Konzentrier dich. Und fangen an, um die Stirn zusammenzuziehen. Und da ist so eine Anstrengung dabei. Wenn der Buddha von Samadhi spricht, von Sammlung, hat es aber was damit zu tun, dass der Geist zufrieden ist. Es ist meistens so eine Sequenz, die anfängt mit Freude. Und aus der Freude kommt Ruhe und aus der Ruhe kommt Sammlung. Wenn wir innere Freude empfinden, der Geist ruhig ist, zufrieden ist, dann sucht er nicht mehr hier und da und ist nicht mehr nervös. Dann kann er sich sammeln. Er bleibt in einem Raum. Das ist wie bei Ajahn Chahs Hühnerstall. Den hatte ich gestern erwähnt, oder? In dem Hühnerstall. Also, da ist Platz drin. Aber das Huhn ist im Stall. Und da brauchen wir uns keine Sorgen um das Huhn. Man kann da rumlaufen oder so, weil wir wissen, wenn der Stall gut gebaut ist, dann kann das Huhn nicht flüchten und keinen Mist bauen. Und so ist das mit Samatha. Ekagata, der Buddha benutzt dieses Wort übrigens auch, ein Beispiel, for example, wo er sagt, dass jemand, ein Schüler von ihm, seiner Lehrrede mit einem Ekagata-Geist zugehört hat. Das heißt aber nicht, das war sicherlich nicht dann ein einspitziger Geist, weil dann kann man so eine Rede nicht gut verfolgen, da kann man wenig Sinn draus machen, wenn der Geist wirklich einspitzig ist, im wirklichen Sinn. Sondern er meint damit einfach, dass er dabei geblieben ist. Also er ist nicht zerstreut gewesen, sondern ist beim Thema. In dem Fall halt der Dhamma-Vortrag. Und ich denke, wir kennen das, ne? Wenn unser Geist, wenn er wirklich dabei bleibt, etwas, diese Ruhe hat, das ist Sammlung. Und das kann man natürlich fast unendlich verfeinern. Und da kommen wir dann wieder in die Diskussion, wie viel Sammlung brauchen wir. Werde ich euch jetzt kein Rezept geben, keine Antwort, weil die habe ich gar nicht, weiß ich auch nicht. Aber das Entscheidende ist ein bisschen, von dieser Sammlung ist gut, weil wir dann bei einem Thema wirklich dabei bleiben können, das auch kontemplieren können und genau hinschauen können. Weil, wenn der Geist sich beruhigt, so beispielsweise der Buddha das auch, oder viele seiner Schüler, wir oft klarer sehen. Er benutzt dieses Beispiel oft eines Teiches, oder wenn der Teich aufgewühlt ist, dann sind da alle möglichen Sachen, Sand, was weiß ich, da drin rumschwimmt, dann ist er trübe, kann ich viel sehen. Wenn der Teich aber sich beruhigt und dann gehen halt all die Sedimente halt runter auf den Boden und der Teich wird klar. Dann können wir klar auf dem Boden sehen, was da passiert. So ähnlich stellt sich der Buddha das vor oder präsentierte das mit einem beruhigten Geist, wenn Samatha da ist. Die Wellen legen sich, das ist weniger Turbulenz, weniger Konflikte und so weiter im Geist. Dann sehen wir auch klarer. Was immer wir dann betrachten. Dafür muss aber natürlich das Licht an sein. Wofür ich am Anfang gesprochen habe, wenn wir also Achtsamkeit auf den Atem praktizieren, mit der Idee halt mehr Sammlung zu entwickeln, egal wie viel Sammlung wir dabei entwickeln, das Wichtige ist, dass das Licht anbleibt, dass also Achtsamkeit dabei ist. Und dafür brauchen wir diese Wachsamkeit, dafür brauchen wir die Energie im Gleichgewicht. Zu viel Entspannung ohne Wachsamkeit, Licht geht aus. Teich wird trübe, sehen wir nichts. Ist zwar schön ruhig, aber passiert nichts. Da kommt keine Weisheit raus. Zu viel Energie ohne Sammlung. Jede Menge Ideen. Wir können die Lehren des Buddha vorher so rückwärts rezitieren. Aber das kommt nicht durch, wirklich in der Erfahrung. Weil wir nicht wirklich intensiv genug und lange genug hinschauen, wo es drauf ankommt. Wir müssen also die Sachen, egal wie weit wir damit gehen, also im Gleichgewicht entwickeln. Das ist mit fast allen Qualitäten, mit allen Qualitäten, von denen der Buddha spricht er meistens fast nie in Isolation, sondern immer im Zusammenhang mit einer anderen Qualität, die sie im Gleichgewicht hält. Die einzige Qualität, die keine andere zum Gleichgewicht hat, ist eigentlich vielleicht die Achtsamkeit selber. Davon kann man nie genug entwickeln. Das ist sozusagen das the Governing Factor. Was das alles übersieht halt, und sehen soll, wo andere Faktoren aus dem Gleichgewicht sind. Zum Beispiel zu viel Entspannung ohne Energie oder zu viel Energie ohne Entspannung oder ohne Sammlung. Sammlung und Energie sind zwei von diesen Faktoren zum Beispiel, die ins Gleichgewicht gehören. Ja, also ich hatte gesagt, was eigentlich dann dazugehört zu der Sammlung, um Einsicht zu entwickeln, ist Untersuchung. Dhamma Vicaya, Untersuchung von Dingen, Dhammas, kleingeschrieben, sind also einfach Dinge, oder kann alles Mögliche sein. Und das ist etwas, wo wir uns oft sehr schwer tun. Also wir denken, dass da kommen oft Fragen zu, wie untersucht man in der Meditation. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir so diese einseitige Idee entwickelt haben, dass es in der Meditation vor allem um Ruhe geht. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir alle eben nicht alle, aber im großen Teil leider einen sehr unruhigen Geist haben und dass wir viel von unserem Leiden mit dem unruhigen Geist in Verbindung bringen. Wir gerne einen ruhigeren Geist hätten. Das ist ja auch legitim, durchaus verständlich. Aber da fällt dann manchmal die Untersuchung ein bisschen weg. Oder gut, wir machen die Untersuchung, solange wir Bücher lesen. Das ist auch gut, das ist natürlich der erste Teil, theoretisches Wissen sich aneignen. Aber Untersuchung der Meditation ist natürlich schwer, wenn alle unsere Programme, ob bewusst oder unbewusst, eigentlich nur auf Ruhe, Ruhe, Ruhe sind. Wenn dann tatsächlich irgendwann Ruhe eintritt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die aus dem Gleichgewicht ist. Also wir kommen in die Ruhe, weil wir alles runterfahren und dann nichts mehr merken. Im Extremfall eben nichts mehr merken. Gut, wenn wir also schon gearbeitet haben an einem Gleichgewicht zwischen Energie und Entspannung, aha, wenn wir mal genauer hinschauen, merken wir, da haben wir eigentlich auch schon Samavijaya praktiziert, Untersuchung. Oder? Ist nämlich ganz einfach. Also untersuchen, Dhamma untersuchen heißt nicht, dass wir über Dinge mal nachdenken müssen, sondern dass wir wirklich mit Interesse und Aufmerksamkeit hinschauen. Wozu praktizieren wir denn Achtsamkeit? Ich weiß natürlich nicht, wozu die Achtsamkeit praktiziert. Nicht nur, um vielleicht einen besseren Job zu machen, wenn ihr einen Nagel in die Wand schlagt oder so, aber selbst dafür braucht man nicht nur Achtsamkeit, sondern Dhammavijaya. Ihr müsst wissen, was ihr denn wollt, was ihr tut und dementsprechend auf die richtigen Dinge achten. Das heißt, wir wollen anwesend sein, um etwas zu erfahren, um etwas herauszufinden. Letztendlich, wo kommt dieses ganze Leiden her? Warum ist das Leben so schwer? Warum hat Ajahn Chah irgendwie immer so ein in jeder Situation, wo es ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht, nichts bringt ihn aus dem Gleichgewicht, warum ist das in meiner Wirklichkeit so anders? Wie komme ich von A nach B? Von Abhinandu zu Ajahn Chah. Ich wäre auch gerne so wie Ajahn Chah. Dann bin ich interessiert. Bin ich sehr daran interessiert. Gut, dann fange ich an mit Achtsamkeit. Gut, dann, wenn ich ein bisschen Achtsamkeit entwickle, dann merke ich, was da alles für ein Chaos in mir herrscht. Dann fehlt natürlich noch irgendwas. Da ist natürlich der Rest von dem achtfachen Pfad irgendwie, der mit an Bord kommen muss. Und es fängt an mit der Untersuchung, also mit der Neugier. Das heißt, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit als Qualität des Geistes, was es für uns tut, ist, was tut es für uns, was tut Achtsamkeit?
Macht das Licht an.
Ja, und wenn das Licht an ist, dann sieht man mehr. Das heißt, es gibt uns Information, oder? Wir sind bei der Sache, wir sind Aufmerksamkeit, das heißt, wir merken was. Wenn keine Achtsamkeit da ist, dann merken wir nichts. Also wir haben schon mal den ersten großen Schritt getan, wir sind Aufmerksamkeit, wir sind dabei, dann merken wir was. Okay, aber jetzt kann natürlich unsere Achtsamkeit angeschaltet sein und da kommen jede Menge Informationen. Aber wenn wir mit Informationen jetzt anfangen, dann lernen wir auch nicht viel, oder? Und was wir mit der Information anfangen, die uns Achtsamkeit gibt, hat natürlich damit zu tun, woran wir interessiert sind, oder? Und das ist, wo Dhammavijaya, also Untersuchung, eigentlich zu einem gewissen Grad eigentlich immer funktioniert. Weil unser Geist auf natürliche Art und Weise aktiv ist und neugierig ist. Hoffe ich, dass es bei euch der Fall ist, dass es wissbegierig ist. Und wenn wir erst natürlich diese Neugier halt anwenden und zuwenden, den Dhamma halt etwas davon zu lernen. Und zum Beispiel dieses Beispiel, dass wir Meditation angehen können unter dem Kriterium, wie ist meine Energie im Gleichgewicht oder nicht? Da habe ich doch eine Frage, mit der ich in die Meditation reingehe. Da kann ich mir also eine Frage stellen und sehe. Dann schaue ich also aufmerksam hin und dann merke ich, wenn ich irgendwie mal in einer trüben Wolke verschwinde in der Meditation, aha, bingo, das ist Information. Und die Information ist relevant, weil ich eine Frage habe. Frage, ist meine Energie im Gleichgewicht oder nicht? Antwort, nein, ist sie nicht. Welche Richtung ist sie aus dem Gleichgewicht? Das ist zu trübe. Aha, was muss ich dann machen? Dann gucke ich mal nach, was ich alles so gelernt habe und dann wende ich etwas an. Es ist fast Kindergarten. Im Grunde. Und trotzdem, oft wenn wir in die Meditation gehen, gehen wir unter das Kindergartenniveau zurück. So haben irgendwann mal gelernt, okay, Anapanasati, Achtsamkeit auf den Atem, Nase oder was immer und machen das. Aber wir machen oft, verbringen wir lange, lange Zeit mit einer Technik, aber wir passen nicht wirklich auf, wir sind nicht wirklich wir nehmen nicht wirklich die Information auf, was da eigentlich wirklich passiert und was wir vielleicht noch wahrnehmen. Wir verarbeiten das oft gar nicht intelligent. Wir benutzen nicht unsere natürliche Intelligenz, um dann damit etwas anzufangen. Genau. Ich meditiere seit 10 Jahren und immer ist das irgendwie trübe und ich sage, Mensch, Junge, mach was! Dann machst du nicht immer einfach so weiter und beschwerst dich darüber, dass das irgendwie nicht funktioniert, sondern das ist doch Information. Da muss ich doch dann irgendwie auch dann vielleicht mal drüber nachdenken und dann schauen, ob ich da vielleicht was anderes machen kann. Also das ist schon auch Untersuchung. Einfach unser Interesse, dass wir eine Fragestellung haben, dass wir uns bewusst sind, dass wir Fragestellung haben. Und das kann natürlich weitergehen, indem wir in diesen meditativen, kontemplativen Raum auch direkt Fragen stellen, uns Fragen bewusst machen. Das kann eine Art und Weise der Untersuchung sein. Weil wenn wir uns eine Frage stellen, wenn wir unsere Intelligenz dafür benutzen, eine Frage zu stellen, dann gibt das unserer Aufmerksamkeit eine Richtung. Das Wichtige dabei ist nicht, also unseren Geist dafür zu benutzen, Antworten zu haben. Wir wollen natürlich immer gerne Antworten haben. Aber wenn wir schon alle Antworten hätten, dann würden wir hier nicht mehr sitzen. Es ist manchmal, nicht nur manchmal, es ist eigentlich immer viel gewinnbringender, wenn wir gute Fragen haben. Anstatt uns vorzumachen, Antworten zu haben oder vielleicht versuchen, Antworten zu haben. Wenn wir also in diesen kontemplativen Raum mit einer Frage hereingehen, und seine Absicht klar ist, dann können wir uns die Frage bewusst machen und gehen dann nicht in unseren Denkkasten oben rein, um die Antworten, die wir meinen, wir schon hätten, uns wieder runterzuleiern, sondern wir gehen in die Stille und beobachten. Schauen, ob das, was wir erfahren, wenn wir aufmerksam sind, uns vielleicht neue Erkenntnisse gibt, also Antworten auf die Fragen, die wir haben. Denn Einsicht, Vipassana, auf welcher Ebene auch immer, ob das auf einer persönlichen Ebene, psychologischen Ebene oder die Charakteristika, Unbeständigkeit und Unbefriedigen, Ungenügendsein der Erfahrung und so weiter, Non-Self, nicht selbst, solche Sachen, sind halt nicht irgendwie neue Ideen oder Theorien, die wir irgendwie kombinieren können, die aus dem Denken kommen, sondern aus einer neuen Wahrnehmung, die wir haben, die plötzlich relevant wird, weil die sich mit einer Fragestellung haben, mit einem Interesse, was wir haben, in Verbindung setzt. Und wenn wir uns gar nicht erst Fragen haben oder die Fragen irgendwie verloren gehen auf dem Weg der Meditation, weil wir nur an Ruhe interessiert sind vielleicht, dann hat unsere Aufmerksamkeit keine Richtung mehr. Das kann dann auch sehr verwirrend werden in der Meditation, wo wirklich auch unsere Intention irgendwie schwammig wird. Wir machen irgendwie noch unsere Meditation, aber wir wissen eigentlich gar nicht mehr wirklich, worum es uns eigentlich geht. Und dann hat unsere Aufmerksamkeit natürlich auch irgendwie keine richtige Motivation, keine Richtung mehr. Dann können wir die Sachen, die wir aufnehmen, auch gar nicht mehr wirklich gewinnbringend verarbeiten. Dann wissen wir natürlich auch nicht mehr, wo es jetzt lang geht. Wir wissen ja eh nicht, wo wir eigentlich hinwollen. Sage ich mal so ein bisschen provokativ. Aber ja, das einfach mal in unserer Praxis auch eben zu hinterfragen. Ich weiß nicht, dass wir das die ganze Zeit immer irgendwie uns das diskutieren müssen, aber sich das hin und wieder mal bewusst zu machen. Auch möglicherweise von Meditation zu Meditation. Was will ich denn eigentlich jetzt mit dieser Meditation machen? Das geht von bis natürlich um die tiefsten existenziellen oder spirituellen Fragen, die wir haben, bis hin zu ganz einfachen oder technischen Sachen. Nur einfach zu wissen, wenn ich jetzt eine Meditation anfange, okay, überhaupt zu wissen, will ich denn Anapanasati machen oder was anderes? Oder will ich jetzt versuchen, in dieser Meditation vielleicht an meinem Standbein zu arbeiten, also mehr Samatha, mehr Sammlung zu entwickeln, oder bin ich an einem bestimmten Punkt interessiert, ein Thema zu untersuchen? Es ist hilfreich, das natürlich am Anfang irgendwo klar zu haben, um dann überhaupt die eigene Praxis auch lesen zu können, was denn meine Absicht ist und was tatsächlich passiert. Sonst mache ich irgendwo, fange irgendwo mit an, weiß nicht so genau, so ein bisschen dies und das und jenes, und interpretiere dann, was passiert ist hinterher. Ja, das war wahrscheinlich wieder Choiceless Awareness. Und dann macht man mal ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Aber es hat ja irgendwie überhaupt keine Richtung. Wenn ich von vorne mir klar bin, okay, mir fehlt ein bisschen irgendwie Stabilität jetzt, vergessen wir mal, ich habe jetzt, was weiß ich, meinen ganzen Kopf voll von buddhistischen Konzepten über was die Khandas sind und wie die sich verbinden mit den Sinnesgrundlagen und warum das eine mit dem anderen und dies und jenes. Aber es geht halt immer nur um Kreis und da kommt kommt eigentlich nichts Neues mehr raus, sondern was ich brauche, ist einfach mal ein bisschen das zur Seite legen, abschalten und ein bisschen beim Körper zu sein und Sammlung zu entwickeln. Dann habe ich eine klare Absicht. Und wenn ich dann mit so einer klaren Absicht in Meditation reingehe, dann ist es auch klar, was mich dann interessiert. Wenn ich dann also 2 Minuten sitze und es geht wieder los, ja Moment, war das aber nicht, was Nyana Tiloka gesagt hat über Rupakanda, das ist ja eigentlich in verschiedenen Kontexten. Moment, nee, das wollte ich ja gerade jetzt nicht machen. Dann heißt das, zurück zum Atem. Oder was immer ich benutze. Dann weiß ich, welche Sachen ich aufgebe, welche Sachen ich entwickeln will. Und ich kann dann auch lesen, wie gut es funktioniert oder wo ich vielleicht ein bisschen mehr Energie investieren muss oder nicht. Wenn ich gar nicht erst eine klare Intention habe, dann ist es schwieriger, sich zu orientieren. Okay, das sind also so verschiedene Elemente, einfach bei der die Grundlagen der Meditation. Körperachtsamkeit, Atemachtsamkeit, Entwicklung von Sammlung, Untersuchung. Wenn wir das alles irgendwie so berücksichtigen und so dann gut bekommen, dann kriegen wir auch Resultate, denke ich. Das sind nicht immer unbedingt vielleicht glorreiche Resultate, die wir uns wünschen oder vorstellen, manchmal schon. Aber dann fangen wir auch an, Dinge zu verstehen und zu erkennen, wie unser Geist funktioniert, auch wie unser sehr persönlicher Geist funktioniert und was für uns funktioniert als Meditation, was für ein Futter wir unserem Geist anbieten können, wo er darauf anspringt, was ihn interessiert und wie wir die inneren Qualitäten entwickeln können, die unsere Energie ins Gleichgewicht hinführen zu einer Art und Weise, wo wir einfach klarer sehen und dann auch von dem klarer Sehen profitieren können. Okay, dann denke ich, höre ich da für heute erstmal auf.